Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die ihr Geschäftsmodell nicht auf Autopilot laufen lassen wollen. Ich bin Irene Knaup.
Und ich bin Markus Liebenbrück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Mittelstand steht gerade echt unter Druck von allen Seiten. Kosten, Fachkräfte, Globalisierung, Digitalisierung, ja und gerade das totale Hype-Thema KI. Die spannendste Frage dabei ist oft gar nicht, was wir verkaufen, sondern wie unser Geschäftsmodell dahinter aussehen soll.
Ja, genau, und darum geht es unter anderem auch heute. Wir schauen hinter die Kulissen eines Unternehmens, das sein Geschäftsmodell einmal auf links gedreht hat. Vom klassischen Handel hin zum Lösungsanbieter. Es ist kein Beratercase, keine PowerPoint-Folien, sondern die echte Praxisfrage. Wie fühlt es sich an, wenn man im laufenden Betrieb den Laden umbaut? Ja, unser Gast heute kommt aus meiner alten Heimat, aus dem Siegerland und steht in dritter Generation im Unternehmen und hat diesen Wandel aktiv mitgestaltet. Herzlich willkommen im Kraftraum Mittelstand, lieber Jan Krückemeier.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Jan, bevor wir jetzt direkt einen Deep Dive in den Umbau, in die Transformation machen, erstmal, was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich erfahren? Du hast 60 Sekunden Zeit.
Mein Name ist Jan Krückemeier. Krücke wie die Krücke, Meier mit EY, eine Schreibweise, die man sehr selten findet. Ich werde auch nie den Moment vergessen, als bei meiner Ausmusterung durch die Bundeswehr der zuständige Arzt zu mir sagte, Krückemeier, mit dem Namen kann man nichts werden.
Oh je.
Aber danach, ich fand, dass es ganz gut gelaufen ist mit Abitur, mit einer kaufmännischen Ausbildung in einem Konzern, mit Studium, mit mehreren Auslandsaufenthalten, mit Stationen als Angestellter in der Energiewirtschaft und Medienindustrie, bis dann halt der Entschluss gekommen ist, dass ich gerne entsprechend in unser Familienunternehmen einsteigen möchte. Brückemeier Schleifmittel und Klebebänder. Der Hauptsitz ist in Willensdorf, wie eben schon erwähnt. Und das ist auch der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Seitdem ich dort als geschäftsführender Gesellschafter eingestiegen bin, finde ich auch, dass es ganz gut weitergelaufen ist. Und darüber werde ich euch gleich erzählen. Meine Leidenschaften neben Klebelösungen und Schleifmittellösungen sind Hörspiele, Theater, Comics und am liebsten esse ich Spargel.
Ja.
So viel erstmal zu mir.
Dankeschön.
Aber ich muss jetzt doch nochmal fragen, weil ich ja, wie ich eben erwähnte, ja auch lange im Siegerland gelebt habe. Der Siegerländer würde ja dann Krückemeier sagen, oder?
Krückemeier, alles was scratzt und bappt.
Genau, der Siegerländer rollt das eher immer so gerne. Das hört sich fast amerikanisch an. Okay, wir kommen zurück zu unserem Thema eigentlich heute. Schön, dass du da bist, lieber Jan. Und jetzt müssen wir natürlich noch über dieses berühmte Fahrrad sprechen, das bei euch im Unternehmen steht. Nimm uns doch einfach mal bitte mit. Was hat es denn überhaupt auf sich und was erzählt dieses Fahrrad über Anfänge von Krückemeier?
Also Krückemeier wurde durch meinen Großvater Reinhard Krückemeier Senior gegründet, 1950. Und das war tatsächlich so die Keimzelle des Familienunternehmens, weil es gab nur drei Personen. Meinen Großvater, der sich um das Produktsortiment und um den Verkauf kümmerte. Meine Großmutter, die für den Einkauf zuständig war und für die Rechnungsstellung und die Buchhaltung. Und mein Vater, Reinhard Krückemeier Junior, der ist mit diesem besagten Fahrrad jeden Tag 20 Kilometer durchs Siegerland geradelt, um halt Schleifbänder und Klebebänder an die industriellen Kunden auszuliefern. Und anlässlich des 75. Jubiläums haben wir dieses Fahrrad dann nochmal hervorgeholt, beziehungsweise haben es wiedergefunden. Und da seitdem steht das bei uns rum und dann können wir auch immer auf unser erstes Dienstfahrzeug verweisen.
Muss man aber auch dazu sagen, das Siegerland ist ja jetzt nicht so flach wie bei uns hier im Rheinland. Ne? Also man fährt schon bergauf und bergrunter. Also Respekt.
Ja, 20 Kilometer am Tag.
Respekt. Da ist man fit.
Definitiv. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen von den Anfängen mit dem Fahrrad und bergauf, bergrunter, 20 Kilometer am Tag, so ungefähr, sagen wir mal, Anfang der 2000er Jahre. Wie sah da euer Geschäftsmodell aus?
Es war tatsächlich so, dass wir ein reines Großhandelsunternehmen waren. Das Großhandelsunternehmen, das sich spezialisiert hat auf Klebebänder und Schleifmittel, die komplett fertig als Produkt von den Herstellern gekauft wurden, dann zu einem System aus verschiedenen Produkten zusammengestellt wurden um sie dann wieder an den industriellen Kunden zu verkaufen. Das heißt also, komplett standardisierte Produkte, die es nicht nur bei Krückemeier gab, sondern halt bei einigen hundert Unternehmen in Deutschland und Europa auch. Und gerade in den 2000er Jahren kamen neu die Online-Shops dazu, die halt weg von den Produkten hin zu Prozessen, nämlich schnelle Verfügbarkeit, schnelle Preisvergleichbarkeit, auch diese Produkte im Sortiment hatten. Und weil wir tatsächlich so Mitte der 90er bis in die Nullerjahre rein fast 10 Jahre lang Stagnation hatten, dass der Umsatz sich nicht entwickelt hat, dass es kein Wachstum gab, mussten wir uns damals fragen, wie tragfähig und zukunftsfähig ist dieses Geschäftsmodell. Dadurch ist die Entscheidung entstanden, dass wir da irgendwas verändern müssen.
Und gab es dafür einen konkreten Auslöser? Also waren das tatsächlich die Online-Shops oder war das ein schleichendes Gefühl? Nimm uns doch mal mit, so in diesem Prozess, wann du das erste Mal gemerkt hast, so wie es jetzt läuft, kann nicht mehr weiterlaufen.
Ich habe das Ganze nur aus der Entfernung entsprechend begleitet. Ich war zwar Gesellschafter, einen kleinen Prozentsatz, so dass ich auch bei den Gesellschafterkonferenzen mit dabei war, aber einfach diese Situation, dass fast 10 Jahre es kein Wachstum gab und keine Entwicklung gab, und die Preise immer stärker unter Druck kamen aufgrund der Vergleichbarkeit oder der Transparenz bei den einzelnen Produkten, gab es so 2 Ideen, die dadurch entstanden sind. Einmal die Strategie zu sagen, okay, wir müssen unser Sortiment erweitern, nämlich nicht nur Klebebänder und Schleifmittel anbieten, sondern halt auch noch Arbeitsschutz und Chemie und Werkzeuge, so wie es einige große Player auf dem Markt getan haben, die damit sehr erfolgreich geworden sind. Oder aber wir gehen einen anderen Weg und sagen, in unseren beiden Sortimenten, da müssen wir richtig speziell und besonders sein und auch das karierte Maiglöckchen mit anbieten, was dann halt die Vollsortimenter in dem Sinne nicht anbieten können oder nicht zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das war dann der Einstieg zu sagen, okay, wir beginnen mit der Integration einer Wertschöpfungsstufe, indem wir halt nicht die fertigen Produkte, die Handelsprodukte kaufen, sondern halt Materialien einkaufen, die wir dann weiterverarbeiten. Converting, sagen wir dazu.
Aber das war doch, also du hattest beschrieben, das war ja entweder Vollsortiment oder wie ein großer Händler, ne? Oder halt eher die Spezialisierung. Wie seid ihr denn intern an dieser Weggabelung herangegangen? Kannst du uns da mal so skizzieren? Weil das ist ja schon ja ein ganz anderer Weg, den man dann einschlägt.
Also ich habe schon auch von Anfang an klar diese Strategie gesehen, dass wir uns spezialisieren müssen, wenn wir halt nachhaltig und zukunftsfähig dieses Unternehmen weiterführen wollen. Und das war ja auch der Anlass, warum ich gesagt habe, ich möchte damit einsteigen und dazu beitragen, diese Transformation, oder wir reden bei uns intern von einer Neupositionierung, entsprechend zu begleiten und voranzutreiben. Die Gefahr halt bei dem Vollsortimente, also weitere Produktsortimente hinzuzunehmen, war ganz klar, das haben andere schon vor uns gemacht. Die haben so viel Erfahrungsvorsprung. Das heißt, ich bin quasi ein Second oder Third Mover, der dann halt nur das Gleiche nochmal macht. Und insofern habe ich nach wie vor den Preiskampf mit den anderen Anbietern, die es bereits gab. In der Spezialisierung war es ja jetzt auch nicht so, dass es halt keine verarbeitenden Unternehmen, keine Konverter von Klebeband und Schleifmitteln gab. Deswegen haben wir da halt auch überlegt, okay, wir wollen halt nicht in die großen Volumen 24/7 das gleiche Produkt, Standsteil oder Rolle herstellen, sondern es gibt genügend Kunden oder Unternehmen, die brauchen eine spezielle Lösung im kleinen, mittleren Mengensegment. Und da ist dann die Vergleichbarkeit bei weitem nicht so groß wie als Vollsortimenter und auch nicht als Verarbeiter von Massenproduktion, also von hohen Stückzahlen. Und das war dann der Ansatz zu sagen, wir gehen halt da in die Nische, kümmern uns um die Aufträge, die andere nicht haben wollen oder einfach nicht wirtschaftlich abbilden können. Und so haben wir dann auch begonnen, unsere Fertigung aufzubauen.
Jetzt würde ich ja fast sagen, dass trotzdem der Schritt zu sagen, okay, ihr wart Händler und da würde ja bedeuten, ihr bleibt, wenn ihr Vollsortimenter geworden wäret, ihr hättet quasi das Portfolio ausbauen müssen etc., wäre aber ja näher an dem, was ihr damals gemacht habt und nicht ganz so ein großer Schritt, wie zu sagen, okay, ich spezialisiere mich und werde jetzt auch noch nimm doch eine Wertschöpfungskette mit dazu und mache auch die Verarbeitung. Was waren denn aus deiner Perspektive oder aus heutiger Sicht die absolut härtesten Gegenargumente, sich zu spezialisieren und diesen Weg auch in die Verarbeitung zu gehen?
Fängt an mit mangelndem Know-how. Dass man nicht weiß, welche Maschine, wie läuft der Fertigungsprozess, Haben wir überhaupt die entsprechenden Mitarbeitenden, die wir damals nicht hatten, die so etwas können, die uns dabei helfen, das aufzubauen? Also es war wirklich ein Greenfield für uns, weil wenn du 55 Jahre lang nur Handel gemacht hast und plötzlich sagst, ich produziere jetzt auch, dann ist das wirklich ein absoluter Neustart. Und das Schöne ist ja bei einem Familienunternehmen, man hat einen gewissen Zeithorizont, der anders ist als zum Beispiel bei einem DAX-Konzern, dass man halt auch sich einige Zeit lassen kann, um das Ganze entsprechend aufzubauen. Und letztendlich sind wir tatsächlich gestartet mit einer Maschine und einem Mitarbeitenden, der aus der Branche kam, der also auch schon Know-how mitbrachte, um erst einmal aus Stangen von klebenden Materialien Rollen zu schneiden. Also ein ganz simpler Prozess. Aber auch da fängt es schon an, welche Maschine. Es gibt da auch einige Anbieter auf der Welt. Nimmt man da? Ist das bezahlbar? Und finden wir denn auch überhaupt Kunden, die die entsprechenden Rollen in einer Sondermaß brauchen?
Ja, spannend. Du hast natürlich jetzt die Perspektive aufgemacht. Ja, ihr habt mehr Zeit. Am Ende des Tages ist es ja trotzdem auch eine finanzielle Entscheidung. Man hat ja auch nur begrenzt für eine gewisse Zeit auch das Budget und die finanziellen Mittel, auch so dann so einen Weg zu begehen. Und das bedeutet ja auch einen deutlich größeren Erstinvest. Und jetzt nimm uns doch mal ganz tief mit. Was hat das denn ganz konkret bei euch verändert, als die erste Maschine in der Halle stand?
Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Und stellt euch vor, damals waren wir 28 Mitarbeitende, die an nichts anderes kannten als das Handelsgeschäft. Zum Kunden zu gehen, den Kunden zu fragen, was brauchst du denn? Was können wir dir liefern? Oder vielleicht was Neues vorzustellen? Und es wurde relativ schnell klar, dass mit dieser Denkweise, mit diesem Mindset, es schwierig wird, halt Sonderlösungen anzubieten. Zumal ja keiner weiß, was der Kunde denn braucht. Weil es geht ja nicht um das Produkt, sondern eher um einen Prozess beim Kunden oder Feature bei seinem Produkt, was er herstellt. Oder Materialien zu schützen, damit sie halt keine Beschädigungen haben. Und das war ein langer Weg, mit der internen Kommunikation darauf hinzuwirken, dass man halt ganz andere Fragen stellen muss und auch ganz andere Menschen diese Fragen beim Kunden stellen muss.
Ja, das ist total spannend. Und du würdest auch sagen, das sind die wichtigsten Bausteine gewesen an der Stelle, also dass man wirklich die richtigen Fragen beim Kunden platziert?
Erstmal geht es darum, die richtige Person zu finden. Das waren über 50 Jahre lang, war das immer der Einkauf. Das heißt, es reichte, wenn man halt mit einem Menschen aus dem Einkauf beim Kunden sprach, vielleicht noch mit dem Magaziner. Wenn es aber jetzt darum geht, in Prozesse einzugreifen oder mitzuhelfen, Prozesse zu verbessern, dann sind Einkauf und Magazin nicht die richtigen Ansprechpartner. Die bedarf es dann vielleicht irgendwann später. Insofern war dann halt der Fokus, man spricht mit den Entwicklern, man spricht mit den Zeichnern, man spricht mit den Betriebsleitern, man spricht mit den Menschen, die halt an der Maschine oder an einem Fertigungsprozess arbeiten, um von denen dann gesagt zu bekommen, welche Probleme sie haben oder für was sie sich gerne eine Lösung wünschen.
Aber jetzt kommt natürlich so eine unserer Lieblingsfragen aus der Marketingbrille oder mit der Marketingbrille betrachtet, ne? Was hat denn diese ganze Geschäftsmodellentwicklung mit eurer Positionierung am Ende gemacht? Nimm uns doch mal in die Marketingwelt mit.
Ach, eine sehr berechtigte Frage und auch mit einer der größten Herausforderungen, weil einfach durch die lange Zeit des großen Außenhändlers hat man halt ein entsprechendes Image bei den Kunden, die natürlich gar nicht wahrnehmen, was halt Brückemeier, wie sie sich verändern, was die plötzlich alles da haben und was die können und wo sie halt den eigenen oder wo sie Nutzen für den Kunden entsprechend bringen könnten. Und gerade kommunikativ ist das bis heute eine große Herausforderung, weil je nach Kunde wir durch ganz verschiedene Brillen gesehen werden. Für den einen sind wir immer noch der Schleifmittelfritze, der halt die Scheiben hin und her, nicht mit dem Fahrrad heute, aber halt die Scheiben entsprechend anliefert. Für die anderen sind wir halt entsprechend in dem Bereich der Standsteile unterwegs, die gar nicht wissen, dass wir halt auch Rollen oder Materialien miteinander kaschieren können. Und stellt euch das vor wie so ein Baukastensystem. Wir haben verschiedene Materialien, klebend oder schleifend. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die zu verarbeiten, zu einer Rolle, zu einem Band, zu einem Standsteil, zu einem Laminat. Und dann halt auch noch schauen können, welche Anwendungen gibt es denn beim Kunden? Nicht nur verbinden, sondern auch schützen, bündeln, fixieren. Es muss nach 3 Monaten wieder rückstandslos entfernbar sein und so weiter und so fort. Das heißt, eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo es extrem schwierig ist, da immer die Passung auf den jeweiligen Kunden, auf den jeweiligen Menschen beim Kunden zu finden, dass er sagt, oh, Brückemeier ist für uns als Lieferant interessant.
Ja, und wie beschreibt ihr heute Brückemeier? Also was oder was ihr nicht mehr seid? Also wie würdest du das jetzt so zusammenfassen?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich nach wie vor ein Handelsgeschäft, weil der Kunde nicht bereit ist, aus Prozesskosten beim Einkaufsvorgang zu sagen, ich besorge jetzt die Sonderprodukte oder die Speziallösungen nur bei Krückemeyer, den Rest hole ich mir dann halt irgendwo anders, so dass wir halt dieses Feld auch mit abbilden müssen, um als Lieferant gelistet zu sein und auch als Lieferant dabei zu bleiben. Wie gesagt, die Herausforderung ist einfach zu schauen, erst einmal, in welcher Branche ist der Kunde tätig? Und wir haben über 50 Branchen, die wir beliefern.
Fokussierung schwierig.
Das ist wirklich schwierig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schön, weil wenn eine Branche nicht gut läuft, gibt es noch drei andere, die sich gut entwickeln, wo man halt dann wieder den Fokus drauf legen kann. Ich habe relativ früh gelernt, dass halt, selbst wenn ich drei Unternehmen in der gleichen Branche habe, die nicht miteinander vergleichbar sind in ihren Prozessen und auch nicht in den Produkten oder in den Lösungen, die sie brauchen, naiv wie ich war, vielleicht auch arrogant, wenn das einmal bei dem einen Kunden funktioniert, dann sollte es doch beim Wettbewerber auch funktionieren. Nee, der Zahn wurde mir sehr schnell gezogen, dass das wirklich sehr individuell, sehr kundenindividuell ist und oftmals tatsächlich auch im Alltag eine Lösung nur für einen Kunden entsprechend gefertigt wird, weil sein Wettbewerber damit gar nichts anfangen kann.
Ach, das klingt komplex, insbesondere aus der Perspektive heraus, weil ihr ganz lange Zeit ja eigentlich eine Zielgruppe an und auch an eine Menschengruppe Einkauf verkauft. Ne? Und dann war das ganze Prinzip, wo du gesagt hast, wenn das bei dem einen klappt, dann klappt das bei dem anderen Einkäufer. Und jetzt habt ihr mit R&D, Entwicklung, Konstruktion, Fertigern, Vertrieblern, Einkäufern, allen zu tun, Geschäftsführern. Wie war denn das auch dann, dieser Shift in der Vertriebs- und in der Marketingpraxis? Wie musstet ihr euch eigentlich dort umstellen?
Selbstkritisch muss ich sagen, unser Marketing die Jahrtausendwende war sehr, sehr spärlich und
ist auch nicht untypisch, ne?
Nicht untypisch, aber eigentlich nicht so präsent. Umso mehr durch die Repositionierung und diesen Fokus auf das Anfertigen von speziellen Anwendungslösungen bedurfte es halt einer gezielten Kommunikationsstrategie, erst einmal intern, auch den Mitarbeitern wie dem Vertrieb zu sagen, du musst ganz andere Fragen an ganz andere Leute stellen. Und insofern hat sich dann halt auch die Zusammensetzung unseres Teams, gerade im Vertrieb, stark geändert. Mein Vater sagte früher, Kunden fahren und einen Auftrag abholen ist, da kann ich auch einen Bernardiner schicken. Das Verkaufen fängt aber dann da an, wo ich halt tatsächlich in die technische Beratung einsteigen kann und mir erstmal vom Kunden erzählen lasse, was er denn genau macht und wo er entsprechend welche Schwierigkeiten hat oder sich Verbesserungen wünscht. Und das fordert bei jedem Mitarbeiten, gerade auch im Vertrieb, eine andere Ansprache und auch eine andere Gesprächsführung, um das Vertrauen zu bekommen, mit den gesammelten Informationen dann zu schauen, können wir bei einem bestimmten Prozess, bei einem bestimmten Produkt, können wir da weiterhelfen. Marketingtechnisch ist es natürlich so, wenn man gar nicht weiß, was der Kunde macht, ist es auch schwierig, Marketing zu machen. Insofern haben wir es von Anfang an dann vermieden, mit diesem Neustart oder dieser Erweiterung gezielt Werbung für Produkte zu machen oder auf bestimmte Produkte zu gehen, sondern halt eher nach Materialien zu schauen, wo die zum Einsatz kommen. Ich denke da zum Beispiel an ein Sandstrahlband, wo wir eine Neuentwicklung hatten, die es so auf dem Markt noch nicht gab und auch bis heute nicht gibt, die halt beim Sandstrahlprozess Teile schützt, die gesandstrahlt werden, um sie dann halt in einem Zug wieder abzuziehen, ohne dass da Rückstände bleiben. Und haben dann geschaut, wer beschäftigt sich mit Sandstrahlen. Das heißt, wir sind dann nicht über Branchen gegangen, sondern tatsächlich über Aktionen, Funktionen beim Kunden selbst. Das heißt, alle Leute, die Sandstrahlen und Teile abdecken müssen, das sind potenzielle Kunden. Um dann die ein oder andere Kampagne zu fahren, um gezielt solche Unternehmen und die richtigen Menschen im Unternehmen anzusprechen, um dieses Sandstrahlband dort einmal vorstellen zu dürfen.
Und kannst du aus deiner Sicht sagen, was so die kommunikative Hürde dabei war, bei dieser Repositionierung intern als auch extern?
Eine sehr gute Frage, die sich am besten darin spiegelt, dass viele Mitarbeitende, die damals oder die vorher noch die Zeiten des ausschließlichen Handels miterlebt haben, relativ schnell das Unternehmen verlassen haben.
Oh, okay.
Also die wollten den Weg nicht mitgehen.
Die wollten den Weg nicht mitgehen.
Warum? Ach, Wahnsinn.
Weil sie halt aus einer bestimmten Komfortzone oder aus dem bisherigen Alltag andere Herangehensweisen nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Handeln an den Tag legen mussten. Und da gab es doch einige, die nicht bereit waren, sich da zu verändern und lieber zu einem anderen Unternehmen zu wechseln, um halt in dieser Funktion des Handelns, des Händlers weiter zu bleiben.
Aber nochmal kurz nachgehakt, meinst du, das lag am Alter oder tatsächlich war das jetzt Alter nicht die Rolle?
Nein, ich würde das unabhängig vom Alter sehen.
Mindset,
genau. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Die Bereitschaft, sich da zu verändern, nach einem gewissen Zeitraum, das können auch nur ein paar Jahre gewesen sein, zu wissen, das ist das fertige Produkt, da weiß ich, das hat Lieferfähigkeit, das kommt von dem Hersteller XYZ und das will ich beim Kunden verkaufen, dann zu ändern nach dem Motto, lieber Kunde, ich habe erstmal gar keinen Katalog, ich habe auch kein Produkt mitgebracht, was machst du denn und wo gibt es vielleicht Ansätze im Bereich der Oberflächenbearbeitung oder halt Funktionen von einem Klebeband, wo wir dir weiterhelfen können. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben allerdings dann nach diesem Schritt zum Converter darauf geachtet, dass wir Menschen finden, die halt möglichst dieses Mindset mitbringen oder zumindest das Potenzial haben, diese Haltung zu entwickeln. Weil ohne diese Menschen wären wir heute nicht da, wo wir sind und haben Gott sei Dank viele Menschen gefunden, die jetzt auch seit dieser Veränderung des Geschäftsmodells nach wie vor dabei sind.
Diese Abgänge und diese, ich nenne es jetzt einfach mal, Rückschläge, euch auch zwischendurch zweifeln lassen, den richtigen Weg gegangen zu sein?
Der Zweifel fing teilweise schon mit den technischen Möglichkeiten an. Können wir wirklich die Qualität produzieren, wie sie der Hersteller hier bei entsprechenden Mengen darstellen kann oder auch schon die bisherigen Akteure am Markt, weil wir waren ja nicht die Ersten, es gab schon genug. Da gab es gerade im Schleifwandbereich eine Phase, wo der Vertrieb, unser Vertrieb, der eigenen Fertigung nicht vertraut hat und lieber auf Produkte des Herstellers gegangen ist oder eventuell sogar des Wettbewerbs, als auf die Lösungen unserer eigenen Fertigung zurückzugreifen. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, liebe Leute, das kann nicht sein. Wir haben hier nicht investiert und entsprechende neue Abteilungen aufgebaut. Wir testen jetzt so lange, dass unsere Qualitäten stimmen und die Verschlüsse der Schleifbänder nicht aufgehen und zumindest den gleichen Anspruch haben wie vom Originalhersteller, in der Regel sogar besser. Und das war verpflichtend. Und das hat dann tatsächlich auch nochmal einen großen Schub gebracht. Einmal, dass deutlich höhere, bessere Qualität geliefert wurde oder produziert wurde. Und dass auch der Vertrieb sich sicher sein konnte, wenn ich dann halt so ein Schleifband verkaufe, dann muss ich keine Sorgen haben, dass nächste Woche der Kunde das reklamiert.
Ja, aber das ist ja ein fantastisches Beispiel, wie wichtig, dass es die Mitarbeiter von Anfang an in so einem Prozess, in der Repositionierung eines Unternehmens mitzunehmen, ne? Das ist ja absolute Führungsfrage. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass manche Mitarbeiter das vielleicht gar nicht wollen. Dann muss man sich halt trennen. Aber auch das ermöglicht tolle neue Sichtweisen. Aber es ist ein super Beispiel, wie du es beschreibst, was das mit Führung auch zu tun hat.
Ihr habt ja schon viel Erfahrung gesammelt in eurem Leben, auch hier in eurem Podcast, einige beeindruckende Menschen zu Gast gehabt. Es gibt halt die Menschen, die halt Verantwortung ablehnen und erwarten, dass ihnen klar gesagt wird, was sie möchten. Und dann gibt es die Menschen, die gerne mitgestalten möchten, die irgendwo einen Rahmen, Leitplanken haben, aber sich da innerhalb dieser Leitplanken frei bewegen können. Und wir als nun mal kleiner Mittelständler, wir sind jetzt mittlerweile knapp 100 Mitarbeitende an 3 Standorten in Europa. Wir brauchen diese Menschen, die halt nicht gesagt bekommen, was sie genau zu tun haben, sondern die mitdenken und nicht, wenn eine Prozessbeschreibung falsch ist, die dann auch ohne nachzudenken falsch abarbeiten, damit ich nachher ein falsches Produkt am Ende habe. Und das ist, glaube ich, auch so in der Entwicklung der Unternehmenskultur und auch der Führungskultur ein wichtiges Element gewesen, immer mehr Menschen zu finden, die eigenständig, eigenverantwortlich, aber auch mit den eigenen Ideen und mit ihrer eigenen Kreativität diesen Prozess mitgestalten. Weil ohne das wären wir heute nicht da, wo wir sind.
Diese Herausforderung, dass ja viele Mittelständler teilweise auch, ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber auch aus eher patriarchalischen Strukturen kommen, klare Ansagen gemacht worden sind, Menschen ja auch...
für alle, die ihn jetzt nicht sehen können.
Menschen sollten ja gar nicht mitdenken, sondern sie sollten sich daran halten, das zu machen, was gesagt wird. Und dann kommt man plötzlich in so einen Wandel, in eine Repositionierung, wo viele stehen. Dann kommt dann teilweise der Generationswechsel dazu. Man möchte eine andere Führungskultur haben. Und dann sitzen die Menschen da und denken, ja nee, das möchte ich aber doch gar, also das kenne ich so nicht und jetzt soll ich hier mitbestimmen und mitgestalten. Aber auf der anderen Seite erfordert man das und das, was du eben gesagt hast, unter gewissen Rahmenbedingungen gibt es die nicht, sondern es wird von heute auf morgen ganz frei und man hat so gar keine richtigen Leitplanken. Ja, das liegt aber auch viel daran, dann kommen dort auch Geschäftsführer, die von der Generation danach, die ja auch nicht schon 20, 30 Jahre Führungserfahrung hat.
Ich habe eben genickt, weil genauso war es in den ersten Generationen der Firma Krückemeyer. Mein Großvater war ein extremer Patriarch, der alles bestimmen wollte und musste und auch keine Widerworte zuließ. Mein Vater hatte eine etwas andere Herangehensweise, der wollte überall der Beste sein. Der beste Einkäufer, der beste Verkäufer, der beste Lagerist. Und in der heutigen Zeit sind die ganzen Prozesse einfach viel zu komplex, um dort überall und immer Bescheid zu wissen. Das heißt, ich weiß bei weitem nicht über alles und jedes Bescheid, sondern lass mich allgemein informieren und lasse dann halt auch die entsprechenden Aufgaben bei den Experten und lass mir von denen sagen, was zu tun oder zu lassen ist. Ich kann mich erinnern, in meiner Anfangszeit stand jemand plötzlich vor meinem Schreibtisch und fragte mich, welche Bleistifte er kaufen soll. Und ich stand da, ja, welche würden Sie denn nehmen? Und ich dachte, ja, die, dann bitte bestellen Sie die und kommen Sie mit so einem Thema nicht mehr zu mir. Ein etwas komplexeres Thema war ein Laserschneidautomat, wo ein Team aus zwei Standorten von uns sich verschiedene Hersteller von Laserschneidautomaten angeschaut hat, um mir dann 2 Stunden vorzutragen, die Vor- und Nachteile und welche Kosten. Und ich habe da gesessen und gesagt, ich werde mit diesem Laserschneider nie arbeiten und habe dann gefragt, welchen würdet ihr denn nehmen? Und da kam von allen dreien eindeutige Antwort, ja, diesen möchten wir haben. Ja, dann sag das doch gleich, dann können wir uns die 2 Stunden sparen. Und meine Aufgabe ist es einfach, diese Maschine zu finanzieren.
Das bedeutet Vertrauen, Vertrauen geben. Und das ist ja so ein klassisches Modell heute. Entscheidungen dahin verlagern, wo das Fachwissen ist. Und das gibt es in vielen Unternehmen bis heute nicht. Auch aus meiner Erfahrung heraus. Deswegen schon ein sehr, sehr modernes Modell, was ihr dort habt.
Und ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich kenne Menschen, die sind jünger als ich.
Absolut.
Und haben auch
Mindset. Da haben wir es wieder. Aber ich finde, also bevor wir gleich zum Abschluss kommen und da Markus sicherlich jetzt schon an den Takeaways überlegt, würde ich aber trotzdem, Jan, dich total gerne bitten, also für all die, die uns heute zuhören, da sind sicherlich auch mittelständische Unternehmen dabei, die sich vielleicht fragen, naja, unser Geschäftsmodell muss sich auch verändern oder ist schwierig geworden. Welche 3 Fragen sollte er oder sie sich stellen, bevor es an die Arbeit geht? Kannst du so richtig gute Tipps mitgeben?
Die erste Frage, mit der Mann oder Frau sich beschäftigen sollte, wie nachhaltig ist die Branche? Welche Technologie ist zukunftsfähig? Im Augenblick haben wir das Thema zum Beispiel mit Smart Home, mit E-Mobilität. Das sind Sachen, die sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln werden. Da wäre jetzt zum Beispiel eine Branche, wo ich sage, da sollte man Zeit drauf investieren, wie man dort irgendwo einen Mehrwert schaffen kann. Die zweite Frage ist, wer ist mein Kunde? Was will mein Kunde von mir? Nicht irgendwelche Produkte zum Kunden zu drücken, sondern versuchen, Ansätze zu finden, wo man dem Kunden etwas Neues bieten kann, eine Verbesserung, eine Erleichterung, damit halt auch da das Thema ist, dass der Kunde sagt, ich brauche diesen Firma als Lieferanten und arbeite gerne mit der zusammen. Und das Dritte sind die richtigen Menschen, intern fürs eigene Unternehmen, aber auch extern, Berater in allen Bereichen, die einfach nochmal ein größeres Wissen und einen größeren Erfahrungsschatz haben, deutlich mehr am Puls der Zeit in ihren Bereichen sind, als das halt ein mittelständisches Unternehmen selbst schaffen kann und diesen Menschen zu vertrauen und mit denen gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
Was ich mitnehme aus unserem heutigen sehr, sehr spannenden Gespräch sind folgende 3 Punkte und das ist Mindset, Mindset, Mindset. Nein, das soll natürlich nicht alles sein, aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen würde ich den ganz an den Anfang setzen und das ist wirklich eine Veränderung der Art und Weise, wie man über Dinge sprechen muss im Unternehmen, wie eine Perspektive auf den Markt ist, das, was du gerade nochmal gesagt hast, Jan, dass ich einfach vieles, wie ich auf den Kunden zugehe, welche Fragen ich dort stelle, das hat alles etwas mit Einstellung zu tun, das hat alles damit etwas zu tun, wie ich an Dinge herangehe und das muss erstmal Klick im Kopf machen. bevor ich das in die Handlung übertragen kann. Deswegen ist das für mich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist für mich das Thema Strategie. Du hast das Wort jetzt heute nicht verwendet, aber Fakt ist, du brauchst eine Strategie. Du musst dir vorher Gedanken machen, wo will ich hin, was sind die Zukunftsmärkte, was sind die Zukunftsbranchen, was könnten Kunden in der Zukunft gebrauchen und wie gehe ich dann Schritt für Schritt weiter vor, mache mir meine Milestones, also ein ganz, ganz wichtiger Part. Und Nummer drei, die Mitnahme der Mitarbeitenden. Ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, den ich heute mitnehme. Den Menschen das Gefühl geben, dass man weiß, wo man in der Zukunft hin möchte, denen ein gewisses Bild dafür geben, wo man in der Zukunft hin möchte. Aber auch, und das fand ich ganz toll, dass du das heute so angesprochen hast, auch dieses Vertrauen zu geben. Wir gehen diesen Weg gemeinsam, aber ich kann nicht alles alleine entscheiden auf diesem Weg, sondern ihr seid die Experten und jetzt kaufen wir die Maschine und ihr sagt, wir nehmen die, dann nehmen wir die auch, weil ihr seid die Experten. Und das finde ich, nehme ich aus diesem Gespräch heute mit. Und ja, vielen Dank an dich, Jan, erstmal für deine tollen Impulse, deinen ehrlichen Blick in euer Unternehmen, ja, und in deine Gedanken und deine Erfahrungen, die du auf diesem Weg gemacht hast.
Ich hätte noch eine schöne Abschlussfrage. Es muss immer noch eine Abschlussfrage geben an dich, lieber Jan. Wenn du jetzt heute auf deinen Weg zurückschaust, den ihr gegangen seid, welchen Satz hättest du an dein jüngeres Ich auf einen Zettel geschrieben, bevor du bei Krückemeier eingestiegen bist? Also dein jüngeres Ich.
Dankbarkeit und Demut. Dankbar für die Sachen, die gut funktionieren. Und Demut, wenn die Sachen mal nicht so rund laufen.
Lieber Jan, vielen Dank für deine Offenheit und auch für den Blick hinter die Kulissen und dafür, dass du uns so ehrlich mit in euren Umbau genommen hast. Wenn euch heute diese Folge geholfen hat, mit euren eigenen Geschäftsmodellen ein Stück ehrlicher zu werden, dann teilt sie natürlich gerne mit Menschen, die genau an diesem Punkt stehen. Das war der Kraftraum Mittelstand. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und falls euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns und teilt es gern mit euren Freunden. Ciao.
Ciao.
Tschüss.